Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
Also der Trend ist ganz klar zu erkennen, und der wird auch gesetzt von den derzeitigen Konflikten in unserer Welt, dass von bemannt zu unbemannt gewechselt wird, wo es geht, dass Soldaten eher Technologieanwender werden als selber Fahrer, Schütze oder Funker. Das heißt, dass man Systeme baut, die von Soldaten gehaushaltet oder verwendet werden, und dass man die Tätigkeit des Soldaten, die Einzeltätigkeit des Soldaten, wo es geht, digitalisiert oder mit anderen Systemen oder in Systeme einbettet, wo ein Handgriff zu 10 Handgriffen wird. Ganz, ganz plump und plakativ ausgedrückt, wo man den Soldaten skalieren oder multiplizieren kann. Und was man auch sieht, ist, dass die teuren Einzelsysteme nicht die Erfolge bringen, wie sie in der Vergangenheit möglich waren. Also man sieht, du hast die Ukraine angesprochen, man sieht dort, wie billige Drohnen mit selbstgebastelten Abwurfeinrichtungen Panzer zerstören, die mehrere Millionen Euro kosten. Und da muss man verstehen, was militärisch passiert.
Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller.
Es ist wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und mein heutiger Gast ist Marc Wiedfeld. Marc ist Founder und CEO von ARX, einem Verteidigungstechnologieunternehmen. Spannendes Wort. Ja, es hat, glaube ich, 2 Umbrüche auf meinem Handy-Display, das sich auf die Entwicklung autonomer, unbemannter Systeme und Sensoren für den europäischen Verteidigungssektor spezialisiert hat. Hallo Marc, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast.
Hi Norman, danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Wichtiges Thema. Ja, also wenn wir unser Weltgeschehen anschauen, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon drüber, finde ich es einfach wichtig, wenn man einen KI-Podcast hat, dass man den militärischen Kontext mit einbeziehen muss. Ich habe gerade gesagt, wir haben heute die 1179. Folge und wir hatten noch nie Militärexperten dabei, der darüber berichten kann. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Marc, wir sprechen heute über die Bedeutung von KI und Digitalisierung bei den NATO-Streitkräften und ganz speziell im Kontext oder mit Fokus auf unbemannte Systeme. Und ich würde dich bitten, bevor wir da einsteigen, dass du noch ein bisschen mehr über dich so als Privatperson erzählst und was genau du beruflich machst, damit wir dich noch ein bisschen näher kennenlernen können.
Ja, gerne. Du hast es schon erwähnt, ich bin Gründer und CEO von ARX Landsysteme. Ich bin aber auch gleichzeitig deutscher Heeresoffizier. Meine berufliche Laufbahn hat früh angefangen mit 16 in der Dorfschlosserei. Ich habe Metallbauer gelernt, also was ganz Solides, nach 3,5 Jahren abgeschlossen und wurde dann eingezogen zum Wehrdienst. Ich war einer der letzten Wehrpflichtigen, die 9 Monate zur Bundeswehr gehen mussten. War dann bei der ABC. Ich bin 33.
33, okay.
Ja, 33 Jahre alt und 90er Jahrgang. Das heißt, mich hat es da noch erwischt. Ich hatte eigentlich nicht geplant, den Streitkräften beizutreten. Aber als dann der Brief kam, klar, drückt man sich auch nicht, bin ich hingegangen. ABC-Abwehr in Bruchsal und Sonthofen, also zumindest in Süddeutschland geblieben.
Und ABC-Abwehr ist biologische Waffen? Also
genau, atomare, biologische und chemische Waffen. Da geht es darum, diese aufzuspüren und alle Maßnahmen der Schadensbegrenzung zu ergreifen, und das im militärischen Kontext. Das hatte natürlich in Zeiten des Kalten Krieges eine andere Bedeutung. Zu der Zeit, als ich zur Bundeswehr kam, war das eher die Einsatzarmee, geprägt von Afghanistan und anderen Stabilisierungsoperationen. Aber auch dort war ABC-Abwehr ein sehr interessantes Feld, auch technologisch interessant. Also es war für mich eine sehr spannende Zeit, auch bei der Bundeswehr mich als Person zu entwickeln. Man wird da schon sehr geprägt, gefordert und gefördert. Und darum habe ich nach 9 Monaten entschieden, dass ich länger da bleiben möchte und habe das Ganze 23 Monate lang gemacht. Bin dann aber zurück in die Wirtschaft, in die freie Wirtschaft gegangen, weil mir einfach auch die Abschlüsse gefehlt haben, um im Bundeswehr, in der Bundeswehrwelt was zu werden. Also ich wollte Offizier werden, ich wollte das Ganze tiefer durchdringen, so tief wie möglich, und dazu ist die Offizierlaufbahn natürlich prädestiniert, da haben mir die Abschlüsse gefehlt. Deshalb bin ich in die freie Wirtschaft gegangen, war dann bei der Würth Elektronik, also bei der Würth-Gruppe, habe in der Halbleiterindustrie dort erst Produktionssteuerung gemacht und dann internationalen Vertrieb. Bin dann bei einem anderen deutschen Mittelständer in die Geschäftsführung aufgestiegen, habe gesehen, wie Management funktioniert, wie Unternehmensführung funktioniert, und dann aber wieder zurück zur Bundeswehr, nachdem ich dann mein Abitur auch in der Tasche hatte und meinen Betriebswirt gemacht hatte, bin ich zurück zur Bundeswehr und dann als Infanterieoffizier in die Offizierlaufbahn gekommen.
Aber nochmal zurück in die Bundeswehr heißt, das hat dich so geprägt, der Wehrdienst und dann auch später die Verlängerung, dass diese Faszination einfach gesagt hat, da muss ich wieder hin.
Absolut, ja. Es war für mich klar, dass, wenn es die Möglichkeit gibt, eine militärische Karriere zu machen, dass ich die einer zivilen Karriere vorziehe, weil zum einen die Bundeswehr, so ich sie erlebt habe oder wie ich sie auch jetzt erlebe, ist ein Arbeitgeber wie kein anderer. Also man hat ein Kameradschaftsgefühl, man hat ein Gefüge, was wirklich zusammen an einem Strang zieht. Es gibt kaum Ellbogendenken, spätestens wenn man gemeinsam im Feld ist, gemeinsam im Einsatz ist, gemeinsam auf einer Übung ist, dann gibt es auch weniger Dienstgrade und dann gibt es kein Ich-Du, sondern dann gibt es nur ein Wir. Und das ist sehr, sehr schwierig zu finden in einer zivilen Wirtschaft, vor allem in Konzernen ist sowas sehr schwierig zu finden, was jetzt meine Erfahrung retrospektiv zeigt.
Ich kann das insofern gut nachempfinden. Ich habe es auch im Vorgespräch gerade gesagt, ich bin Sohn eines Berufssoldaten. Ja, also mein Papa war Berufssoldat und deswegen kann ich das, was du gerade sagst, dieses Leben in der Kaserne, dieser Zusammenhalt, dieser Teamgeist, ne? Also das kann ich total gut nachempfinden.
Absolut. Und man hat auch einen ganz anderen Zweck. Also klar, es ist natürlich auch eine edle Sache, seinem Beruf in der Industrie nachzugehen. Das ist gar keine Frage. Aber als Soldat verschreibt man sich doch einer Sache, die unheimlich wertvoll ist, die wertvoller ist als eine Karriere, ein Berufsleben oder sogar ein Leben. Man verschreibt sich dem Schutz unserer Demokratie, dem Schutz von Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist einfach was, als junger Mann habe ich mir dafür gerne den Wecker auch um 5 gestellt. Für eine Konzernkarriere konnte ich den nicht so früh stellen.
Konntest du dir nicht vorstellen. Okay, das heißt, du hast die Offizierslaufbahn dann gestartet bei der Bundeswehr?
Richtig, ja. Dann als Infanterist, also in der kämpfenden Truppe.
Ja.
Ich wurde dann auch von der Bundeswehr gefragt, ob ich wieder zur ABC-Abwehr gehen wollen würde, was meine Wunschverwendung ist. Und ich habe mich da aktiv dafür entschieden, in die Kampftruppe zu gehen, weil es mir wichtig war, da zu sein, wo die Entscheidung fällt, wo man wirklich als Speerspitze irgendwo die Sache vorantreiben kann. Jetzt als ausgebildeter Offizier und ein paar Jahre später versteht man, dass Militär und Armee ein System ist aus vielen Zahnrädern, die alle ineinander laufen müssen, damit am Ende eine Mission erfolgreich ist. Und die Kampftruppe ist nur ein Teil davon, also nur eine Aufgabe, die ist nicht mehr oder weniger wertvoll als die anderen 7, 10 oder 50 Aufgaben oder Truppengattungen.
Warum Infanterie? Ich meine, das sind die ersten, du sagst gerade Speerspitze, die im Krisenfall ganz vorne stehen. Warum hatte ich das so? Oder hättest du es dir gar nicht aussuchen können?
Doch, ich konnte mir das aussuchen und ich habe die Infanterie gewählt, weil ich dort sein wollte, wo die Entscheidung fällt, weil ich einen Beitrag leisten wollte, so groß wie nur möglich. Und das war damals in meiner Perspektive die Kampftruppe. Und es ist auch von der Sache her, also auch das Offizierdasein oder der Offizierberuf ist ein Handwerk. Und in der Infanterie ist das Handwerk, finde ich, besonders anspruchsvoll. Man hat viele Elemente zu führen, man hat einen hohen Zeitdruck, man hat viele Einflüsse, die in den Entscheidungs- und Führungsprozess mit einfließen müssen. Und dort zu bestehen, war für mich die super große Herausforderung, die ich dringend angehen wollte. Und deshalb war es Infanterie, ja.
Okay, okay. Wann ist der oder wann ist die Idee in dir entstanden oder das, was dich ja letztendlich auch zu deinem heutigen Unternehmen geführt hat, mit unbemannten Fahrzeugen zu arbeiten, zu experimentieren, beziehungsweise das Thema KI ja eben auch, ne? Also eine gewisse Intelligenz auch in diese Fahrzeuge zu bringen?
Das Thema kam eigentlich ziemlich früh, das kam schon in Zeiten meiner Wehrpflicht, in der ich immer wieder Tätigkeiten gesehen habe, die entweder so monoton waren, dass ich mir sicher war, dass das auch eine Maschine, und das war damals 2010, 2011, da waren Maschinen noch nicht so weit, aber die Tätigkeiten, die gab es da schon, von denen ich dachte, die könnte man automatisieren, die könnte man, da könnte man Personal sparen, da könnte man auch den Soldaten von befreien, damit er wichtigere Dinge tun kann. Und im Rahmen meines Studiums, als ich mich dann auch mit der Technologie tiefer beschäftigt habe, auch den Einblick mehr in militärische Taktiken und Strategien hatte, da war mir klar, dass es gar keinen anderen Weg gibt, als unbemannte Systeme, Automatisierung und künstliche Intelligenz auszunutzen, um militärischen Erfolg zu schaffen, beziehungsweise um die militärische Kraft, die wir haben, zu replizieren, zu multiplizieren. Und dazu kommt auch ein Europa oder die Einsicht, dass Europa zahlenmäßig in Personal und Material immer unterlegen sein wird. Also alles, was wir an globalpolitischen Gegenspielern haben, die eine militärische Gefahr erzeugen könnten, die sind immer mehr. Die sind mehr in ihrer Streitkraftanzahl, die sind mehr in ihrem Personal, in ihrem Material, die sind auch mehr in ihrer Rüstungsindustrie. Die haben Möglichkeiten, mehr Panzer zu produzieren, mehr Schiffe und Flugzeuge zu produzieren und schneller zu produzieren, als wir das sind. Das heißt, was ich gesucht habe, ist eine Möglichkeit, wie wir stärker werden können, ohne mehr zu sein.
Wie wir stärker werden können, ohne mehr zu sein. Das ist vielleicht sogar die Headline für diese Podcast-Folge, weil genau das ist auch der Fokus, auf dem ich mich so in den Vorbereitungen auch gestützt habe, weil wir sehen das ja zum Beispiel im Krieg in der Ukraine, ja, dass die ukrainische Armee zum Beispiel mit intelligenten Drohnen arbeitet. Ja, das heißt, diese Drohnen sind finanziell schnell herzustellen, beziehungsweise zu modifizieren oder anzuschaffen, viel günstiger als jetzt mal eben Panzer zu ordern oder sowas. Und mit den entsprechenden, vielleicht auch Schwarmintelligenzen, die dann ja möglich wären, kann man entscheidenden Einfluss auf so ein Kriegsgeschehen haben oder entsprechend lange durchhalten. Ich meine, der Krieg geht ja jetzt schon über mehrere Jahre. Wie hat sich das Thema künstliche Intelligenz und Digitalisierung in der NATO aus deiner Perspektive verändert? Jetzt haben wir ja nicht mehr die Großinvestition, also wir können jetzt nicht in einen Flugzeugträger investieren, ja, aber wir können intelligenter investieren. Das geht ja genau in die Richtung deiner Aussage. Was wird sich da in Zukunft aus deiner Perspektive tun?
Also der Trend ist ganz klar zu erkennen, der wird auch gesetzt von den derzeitigen Konflikten in unserer Welt, dass von bemannt zu unbemannt gewechselt wird, wo es geht, dass Soldaten eher Technologieanwender werden als selber Fahrer, Schütze oder Funker. Das heißt, dass man Systeme baut, die von Soldaten gehaushaltet oder verwendet werden. Und dass man die Tätigkeit des Soldaten, die Einzeltätigkeit des Soldaten, wo es geht, digitalisiert oder mit anderen Systemen oder in Systeme einbettet, wo eine Tätigkeit, wo ein Handgriff zu 10 Handgriffen wird. Ganz, ganz plump und plakativ ausgedrückt, wo man den Soldaten skalieren oder multiplizieren kann. Und was man auch sieht, ist, dass die teuren Einzelsysteme nicht die Erfolge bringen, wie sie in der Vergangenheit möglich waren. Also man sieht, du hast die Ukraine angesprochen, man sieht dort, wie billige Drohnen mit selbstgebastelten Abwurfeinrichtungen Panzer zerstören, die mehrere Millionen Euro kosten. Und da muss man verstehen, was militärisch passiert. Der Kampfpanzer ist bei Bodentruppen oder Landstreitkräften der Träger des Gefechts. Das ist immer die Basis gewesen, daran richtet sich alles und das ist das größte, wichtigste, das Schlagkräftigste, was wir haben. Und jetzt merkt man, dass kleine Systeme von ihrer Dislozierung der Fähigkeiten profitieren. Ich erkläre das mal an einem Kampfpanzer. Der hat eine Waffe, einen Effektor, der hat eine Funkanlage, teilweise auch schon digitalisiert. Also man hat ihn als Kommunikator, der hat eine Führungseinheit, das heißt, der hat einen Kommandanten, der vielleicht der Zugführer oder sogar Kompaniechef ist. Also es kommen viele, viele Fähigkeiten auf eine einzige Plattform. Wenn ich die jetzt verliere, dann verliere ich alle diese Fähigkeiten. Und wenn ich es aber schaffe, diese Fähigkeiten zu dislozieren, also das heißt von einer festen Plattform und von einer bemannten Plattform zu trennen, dann habe ich die Einzelfähigkeiten, die auch viel redundanter funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt da einen Effektor verliere, dann habe ich vielleicht hier noch einen anderen. Wenn ich jetzt da mehr Kommunikations- oder Führungsmittel brauche, dann kann ich die auch dementsprechend verschieben. Das heißt, ich habe einen Bausatz, der adaptiv ist und redundant funktioniert, weil der Feind auch gleichzeitig nicht die Möglichkeit hat, ein lohnendes Ziel zu haben. Der kann dann eine Plattform, die eine Kommunikationsplattform ist, treffen. Ja, okay, dann fehlt ein Funkgerät. Der kann auch einen Effektor zerstören, aber seine Waffenwirkung ist auch begrenzt. Das heißt, man stellt ihn eigentlich vor diese Herausforderung zu sagen, du kannst zwar alles treffen, aber nichts lohnt sich wirklich getroffen zu werden. Und alles in sich ist miteinander interoperabel. Das heißt, wenn jetzt hier die Kommunikationsplattform ausfällt, ja, dann gehen wir über die anderen 14, die im Feld verteilt sind. Also das ist eine Tendenz, die man sieht, dass man von diesem großen Supersystem, All-in-One-System zu kleinen, preiswerteren und aber dafür dann in der Masse skalierten Systemen geht.
Einmal das, skalierten System und auch in der Kommunikation natürlich eine entsprechende Vernetzung herstellen kann, weil all diese, Komponenten, ja, ob das jetzt Drohnen sind, ob das jetzt Einheiten sind für Spähtrupps, ja, also die nicht mehr Menschen sind, sondern die dann Maschinen, Roboter oder Fahrzeuge sind, die dann entsprechende Daten sammeln und dann natürlich eine entsprechende, also ganz andere taktische Entscheidungen auch ermöglichen durch diesen Verbund. Ja.
Richtig, auch die Reaktionsfähigkeit von Streitkräften hat sich dadurch geändert. Mhm. Wir bei ARX haben als ein unserer USPs auch die Modularität entdeckt. Also das ist bei uns die Mitte aller Systeme, bedeutet, dass sie anpassbar sind auf die Herausforderungen und Gefahren, die bisher noch nicht bekannt sind. Weil das ist auch ein Nachteil der regulären Rüstungsindustrie oder der regulären traditionellen Großsysteme, dass ich eine Rüstzeit habe, eine Produktions- und Entwicklungszeit habe, die über mehrere Jahrzehnte hinweg geht. Bedeutet aber, ich muss 10, 15, 20 Jahre vorher wissen, wie das Gefecht, wie der Krieg und wie die Anforderungen in 20 Jahren aussehen werden, damit ich dann anfangen kann, das zu entwickeln, mir diese Zeit nehme, diese 1 bis 2 Jahrzehnte. Und die Erfahrung hat jetzt gezeigt, dass was dann auf den Hof kommt, angepasst ist auf Konflikte oder Gefechtsführung der Vergangenheit und die aktuellen Anforderungen, die aktuellen Gefahren ganz andere geworden sind. Darum ist der Schlüssel zur Reaktionsfähigkeit die Adaptivität der Systeme. Ich muss diese Systeme verändern können und ich muss die auch schnell produzieren können. Wenn ich jetzt, oder wenn man jetzt sieht, wie die Gefahren oder die neuen Waffentechnologien aussehen, hypersonische Waffen, sind nur ein Beispiel, dann ist eigentlich klar, dass der nächste Peer-to-Peer-Konflikt, also zwei ebenbürtige große staatliche Armeen, die einander gegenüberstehen, mit großen Verlusten starten wird. Und dann geht es vor allem darum, wer steht wie schnell wieder auf, wer wird wie schnell wieder operational mit seinen Streitkräften, wer kann wie schnell wieder eine Art der Rüstungsindustrie aufbauen und betreiben. Und da sieht es für uns, also für die westlichen Demokratien, schlecht aus. Wenn man bedenkt, dass die chinesischen Streitkräfte ihre Überwasserflotte, ihrer Marine in 3 Jahren nochmal bauen könnten. Und da muss man überlegen, okay, was können wir in 3 Jahren bauen? Nicht viel. Wir haben oft nach 3 Jahren nicht mal die Entscheidung getroffen, wie das auszusehen hat oder von wem das zu bauen ist, was wir haben möchten oder brauchen. Und diese Art und Weise des Überholtwerdens in Geschwindigkeit oder auch in der Fähigkeit, Systeme preiswert herzustellen, ist bedenklich und bedroht unsere Verteidigungsfähigkeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir ARX gegründet haben, warum ich ARX mit einigen Kameraden vor 3 Jahren ins Leben gerufen habe, dass wir gesehen haben, es muss eine Möglichkeit geben, dezentral, schnell die richtigen Systeme modular adaptiv herzustellen.
Da gehen wir gleich nochmal rein. Also da will ich natürlich noch mehr erfahren. von einem Unternehmen, was du gegründet hast und führst. Ich muss nur noch mal ganz kurz, ich habe so viele Fragen in meinem Kopf, ich weiß gar nicht, ob die Podcast-Folge ausreicht heute. Ich habe es vorhin schon angedroht. Weil vielleicht so eine Frage ist, also zum einen habe ich so ein paar Stimmen von Politikern im Kopf, die gesagt haben, hey, die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr ist ein Problem. Ja, dann wurden 100 Milliarden Sondervermögen, also ein Kredit aufgenommen, um dann da rein zu investieren. Ich hätte vor 2014 gesagt, brauchen wir nicht, ja, lass uns in irgendwas anderes investieren. 2014 hat sich das ja deutlich gezeigt, was da mit dem Angriff von Russland schon, also in der ersten Welle, ja, dann kam ja dann noch der Krieg in der Ukraine, der ja eigentlich 2014 schon angefangen hat. Also es war so ein Schwelbrand und explodierte dann förmlich irgendwann. Und ich habe mir überlegt, wie gut sind wir aufgestellt, weil wir ja doch involviert sind in das Ganze. Das ist dann nicht mehr so weit weg, sondern liest ja auch in den Medien, dass es in Europa stattfindet. Ja, wie nah soll das noch ranrücken, bis wir dann entsprechend reagieren? Also wir müssen irgendwas tun. Ja, und wir haben vielleicht nicht die finanzielle Power, aber die Intelligenz. Also ich glaube, wir müssen das intelligenter in Zukunft machen. Und das, was du gerade beschreibst, ist ja im Grunde eine Chance, uns überhaupt in die Möglichkeit zu versetzen, uns verteidigen zu können, ja, mit diesen innovativen neuen Technologien. Ich frage mich nur, das, was wir können, können die anderen ja auch. Findet hier nicht gerade so eine Art Wettrüsten statt? Gab es nicht jüngst vor ein paar Tagen einen Angriff, weiß nicht, ob es bestätigt ist, der Russen vermeintlich bei Microsoft, die da eingedrungen sind und irgendwelche Server gekapert haben? Also haben wir das Thema Cybersecurity nicht schon längst da und findet der Krieg nicht schon in der digitalen Welt statt?
Die Meinung wird tatsächlich in der Breite vertreten, dass der Krieg im Cyberraum oder im hybriden Raum schon längst geführt wird. Und ja. Es gibt auch Zahlen, die belegen, dass auch die Bundeswehr im Cyberraum täglich angegriffen wird, täglich Angriffe abwehren muss und dem aber ganz gut trotzen kann, was da von anderer Seite kommt. Wenn das jetzt ein Wettrüsten bedeutet, dann ist es vielleicht sowas. Aber die Frage ist eher, wie entzieht man sich einem Wettrüsten? Mhm. Und es hat sich jetzt auch gezeigt, du hast 2014 angesprochen, der Blick in die Vergangenheit, der einen eher zu der Meinung führt, und die vertrete ich auch, dass Frieden von der Verantwortung der Leute lebt, die ihn wahren wollen. Also dass ich Frieden durch Stärke erreiche, indem ich einem Angreifer keinen Grund gebe oder keine Hoffnung gebe, dass der Angriff erfolgreich ist. So kann ich einen Krieg verhindern, so kann ich Frieden wahren. Das ist eine Philosophie, die kommt aus Zeiten des Kalten Krieges und hat sich dort natürlich bis auf Stellvertreterkriege, die ausgelöst wurden, auch bewahrheitet, dass wir im Kalten Krieg keinen heißen Krieg erhalten haben, weil dieser sich für niemanden gelohnt hätte, weil dieser für niemanden zu gewinnen ist. Das heißt, ich muss meine Fähigkeiten oder die Fähigkeit meiner Streitkräfte auf einen Punkt bringen, wo glaubhaft gemacht wird, wenn einem Angreifer glaubhaft gemacht wird, egal in welcher Domäne, Cyber, Luft, Land, Wasser, bemannt, unbemannt, ein Angriff auf dieses System, ein Angriff auf eine NATO, die zusammenhalten wird, sobald da irgendein Zweifel aufkommt, dass wir kein System sind, was füreinander einsteht, dann sieht es sehr schlecht aus für uns. Sobald der Zweifel aufkommt, dass wir uns nicht verteidigen könnten, dass wir plump gesagt leichte Beute sind, dann werden wir es werden. Und wir als friedliches System, eins, was kein Interesse an Aggression Richtung Osten hat, hat die Verantwortung dazu oder dafür, dass wir an diesen Punkt kommen, bei dem klar wird, ein Angriff hat keinen Erfolg.
Ja, das, ehrlich gesagt, habe ich das Bedürfnis auch als Zivilist, ja, nachdem ich ja sehe, dass scheinbar, es ist natürlich irgendwie eine Strategie dahinter, aber scheinbar willkürlich in andere Länder eingefallen werden kann, ja, oder Kriege geführt, Angriffskriege geführt werden können, habe ich irgendwie in mir das Bedürfnis, das eben entsprechend auch geschützt zu wissen in dem Land, in dem ich lebe. Ja. Wenn doch die finanzielle Power anderer Länder so viel größer ist, wie groß ist dann unsere Chance oder auch welche Möglichkeiten haben wir da überhaupt mitzuhalten? Also ich habe mal, es gibt ja so diverse Videos, die man da so bei YouTube so anschauen kann. Ich weiß nicht, du kennst das ganz sicher. So ein Typ steht auf der Bühne, ich glaube, es ist nur eine Demo oder soll irgendwie symbolisieren, was so mit Drohnentechnologie im Militär funktioniert. Der hat eine Drohne auf der Hand, ja, und der wirft die so in das Publikum, dann dreht die so eine Schleife und trifft quasi die Puppe, die neben ihm steht, ja, so ein paar Meter, am Kopf. Also im Grunde eine intelligente Drohnengewehrkugel beispielsweise, ja. In seiner Präsentation führt er das noch weiter aus und sagt, was wäre, wenn, Schwarmintelligenz, ich einfach 1000 von diesen Drohnen aus einem Flugzeug rauswerfe und die in einem Kriegsgebiet dann ihren Auftrag erfüllen. Ja, natürlich unbemannt, klar, aber vor allem autonom. Ja. Wie weit sind wir an diesem Szenario dran?
Zu deiner ersten Frage. Andere Länder haben mehr Geld, andere Länder haben mehr Bevölkerung oder größere Streitkräfte. Ja, haben wir deshalb überhaupt keine Chance? Nein. Es geht darum, dass wir mit Technologie und Moral, das sind diese beiden Dinge, von denen ich mir sicher bin, dass die was sind, die uns vor anderen Gefahren schützen können oder vor Aggressoren schützen können, mit einer Technologie Überlegenheit. Und die setzt eine Technologie-Souveränität voraus. Und da komme ich jetzt gleich zu der zweiten Frage. Und der richtigen Moral und Entschiedenheit von Streitkräften, und das sieht man jetzt auch in der Ukraine, kann man Unglaubliches bewirken. Kann man sich, seine Nation, seine Demokratie beschützen. Das ist eine Sache, die ist inhärent im Glauben aller Streitkräfte oder deutscher Streitkräfte. Die Technologiesouveränität ist die Grundlage für Technologieüberlegenheit. Das bedeutet, ich muss mir Schwarmfähigkeit, Autonomie, unbemannte Systeme, neuartige Waffen ansehen, diese Technologie verstehen, diese Technologie durchdringen, diese Technologie und Gegenmaßnahmen gegen solche Technologien vorhalten. Um die Grundlage für eine Überlegenheit in der Technologie zu schaffen, die wiederum die Grundlage ist, um überhaupt in Unterzahl gegen einen übermächtigen Feind bestehen zu können.
Ja. Okay. Ja. Ja, ich bin gerade am Überlegen, wie sich das Ganze weiterentwickelt wird. Also ich glaube fast, dass es so eine exponentielle Entwicklung nehmen wird, ja, weil einfach so viele Umstände zusammenkommen. Also ein Beispiel, du kannst mit einem Messer dein Butterbrot bearbeiten, ja, oder du kannst jemanden angreifen damit. Mit einer KI kannst du dich verteidigen oder du kannst jemanden angreifen damit, ja. Ich finde es bedauerlich, dass wir dieses Game mitspielen müssen, aber wir müssen es mitspielen. Also die Eskalation auf dieser Welt zeigen ja, dass wir uns davon eigentlich nicht distanzieren dürfen. Also das ist jetzt eine persönliche Meinung von mir. Ja. Sondern wir müssen, genau wie du sagst, wir müssen ja mithalten, verstehen, Verteidigungsstrategien entwickeln und vor allen Dingen auch klar zum Ausdruck bringen. Und das ist halt auch Teil der Kommunikation nach außen, dass wir vorbereitet sind. So, mal ganz, ja, oder uns auch gegenseitig helfen können in einem Bündnis, das finde ich eben auch wichtig, ja, weil man eben dann als Wirtschaftsmacht in Europa, Deutschland, ja, ohne militärischen Schutz dann halt einfach auch nichts ausrichten kann. Ja. Aber es ist ein super schwieriges Thema. Deswegen würde ich gerne mit Blick auf die Uhr mal auf euer System, was ihr da entwickelt habt, noch ein bisschen eingehen. Kannst du mal erklären, was ihr da genau gebaut habt und wo das genau zum Einsatz kommt?
Also die ARX ist bekannt für die Gerion UGVs. UGVs sind Unmanned Ground Systems oder Unmanned Ground Vehicle, die in einem System funktionieren und von Soldaten eingesetzt werden. Wir bauen diese Systeme für einen Dual-Use-Markt. Wir kommen aus dem Militär. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass unsere Systeme auch im Katastrophenschutz oder auch im Commercial-Bereich einen Mehrwert haben können. Jetzt gerade sind unsere Systeme in 6 europäischen Streitkräften im Einsatz und machen dort vor allem Transport, Aufklärung, Verbindungsrelais oder medizinische Unterstützung oder Evakuierung für Soldaten. Das sind so diese Hauptthematiken. Zusätzlich kommt noch die Verbindung von UAVs und UGVs, also von luftgebundenen und bodengebundenen Drohnen, wo unser Roboter als eine Art Drohnennest fungiert. Aber ganz grundsätzlich, was die ARX entwickelt hat, ist ein Robotic Framework, also das heißt ein Rahmenwerk, was aus 3 Säulen besteht. Wir haben einmal die Hardware, die harmonisiert wird, also wir haben einen Hardware-Stack, bedeutet, wir haben in allen Robotern von Gerion 2, der 70 Kilo wiegt und auseinandergebaut werden kann, dass Soldaten ihn tragen, bis zum Gerion RCS, der 400 Kilo wiegt, überall eigentlich dieselbe Hardware. Und die ist befähigt mit einer Software, die, ich nenne es jetzt mal, ziegelartig aufgebaut ist oder bausteinartig aufgebaut ist und mit standardisierten Schnittstellen verändert werden kann. Also das heißt, ich kann Fähigkeiten oder verschiedene KI-Algorithmen hinzufügen, wegnehmen und das System so modulieren, wie ich es brauche. Und diese Software und diese Hardware, die wird dann in Art, Form und Größe durch unser Mechanical und Electrical Design skaliert. Von 5 bis 5.000 Kilo können wir so unbemannte Systeme schaffen, die auf ihren Einsatzzweck hin gearbeitet werden und nicht irgendwie eine Vorbestellung benötigen. Also wir brauchen jetzt für ein Gerion 2,5 oder ein unbemanntes System, was statt Ketten, mit denen wir gerade arbeiten, Reifen hat oder statt an Land vielleicht maritim oder im Weltall funktioniert, müssen wir nicht neu anfangen, sondern wir können dieses Framework ansetzen und im Mechanical Electrical Design und verschiedenen anderen Parametern wie an solchen Drehreglern drehen, um dann das unbemannte System zu haben und auch vor allem preiswert, kosteneffizient zu haben, um es dann schnell in Einsatz bringen zu können. Und so gelingt es uns oder ist es uns gelungen, jetzt in den letzten 3 Jahren eine Produktfamilie von 5 verschiedenen unbemannten Systemen und noch anderen Sensoren zu schaffen.
Nur damit sich das unsere Hörer ein bisschen besser vorstellen können, wer dich bei LinkedIn besucht, kriegt so ein bisschen Einblick, was das bedeutet und wie man sich das noch genauer vorstellen kann. Aber es sind Fahrzeuge in verschiedenen Klassen, ne? Und verschiedenen Ausprägungen, die in der Hardware entsprechend auf ihren Einsatz modelliert werden können, also Kette, Räder und so weiter. Und dann so Dinge, und das wäre nochmal spannend zu wissen, welche Fähigkeiten im Grunde damit verbunden sind. Ich habe ein Video gesehen, aktueller Post von dir, wo das System mir folgt, ja, oder trackt, ja, egal wo ich, das kennt man vielleicht auch von so Kamera-Gimbal, ja, wo man sagt, die Kamera soll mir folgen, egal was ich vor dieser Kamera mache, wie ich mich bewege. Und so folgt mir das Fahrzeug in einem gewissen Abstand, um mich zu begleiten oder was zu transportieren oder vielleicht auch völlig autark, weiß ich nicht, in ein Krisengebiet zu fahren, einen verwundeten Soldaten abzuholen und wieder zurückzubringen oder irgendwie so. Kannst du mal so ein paar Beispiele bringen, wo so ein Einsatz Sinn macht? Oder?
Ja, absolut. Also ja. Nimm jetzt mal unseren großen Roboter, der Gerion RCS und auch die Hardware, die aus diesem modularen Framework heraus geschaffen wird oder die Systeme, die daraus geschaffen werden, die sind auch in sich selber modular. Also wir reden von der 2-Stufen-Modularität. Ein System, was modular entsteht, ist am Ende auch modular. Und wir haben solche Schnellkupplungen, die die Payloads, Add-ons, also alles, was auf diesen Roboter draufkommt, in Minuten oder teilweise in Sekunden sogar verändern können. Das geht durch den Soldaten werkzeugfrei, auch unter Stress. Das klickt 5-mal, das ist eine Click-and-Go-Lösung, wenn man so möchte. Und dann ist da statt einem Aufklärungsmodul, also statt einer Aufklärungsoptik, eine Verwundetentrage oder ein Transportmodul drauf. Das heißt, wir haben eigene Payloads, also Module, die auf die Roboter oder Systeme draufgesetzt werden. Und wir haben aber auch Third-Party-Integration von Partnern, die beispielsweise Aufklärungsoptiken, luftbewegliche Drohnen machen oder ähnliches. Und ich kann dadurch einem Roboter verschiedene Einsatzzwecke zuführen und diesen Einsatzzweck auch ad hoc ändern. Weil wir kennen es als Soldaten, wir gehen irgendwo hin, man hat schon viel zu viel dabei, aber man hat immer genau das Falsche dabei. Und Streitkräfte werden es sich auch nicht leisten können, einen Roboter, wenn sie jetzt, und wir sind an einem Punkt, wo die Strukturen sich ändern, dass unbemannte Systeme zum Teil der Streitkräfte werden, aber die Streitkräfte können keinen Roboter für jeden Anwendungsfall bereithalten. Also es wird nicht vorkommen, dass man extra einen Roboter für Aufklärung hat, extra einen Roboter für Transport, extra einen Roboter für medizinische Notfälle oder Evakuierung, extra einen für ein Kommunikationsrelais oder für ein Electronic Warfare. Mhm. Und da ist unsere Lösung eben, dass wir das verändern. Und das Ganze ist in der Software ebenso modular und kann versehen werden mit verschiedensten autonomen Fähigkeiten. Und da hast du schon gesagt, das Follow Me und Push Me. Push Me ist tatsächlich im Militärischen öfter angewandt, also dass man die Roboter vor sich her treibt, anstatt dass man möchte, dass sie einem hinterherlaufen. Das ist eine von vielen autonomen Einzelfähigkeiten. Spannender wird es, oder vielleicht erzähle ich noch, was es noch für Einzelfähigkeiten gibt, Handgestensteuerung, dass die Roboter verstehen, was ich von denen möchte, ohne dass ich eine Fernbedienung habe oder durch die Gegend schreien muss. So unterhalten sich auch Infanteristen, dass die Roboter eben mit denselben Befehlen geführt werden können wie Soldaten. Mhm. Und Wegpunktketten, also das ist autonomes Fahren im Gelände, bedeutet, ich gebe dem Fahrzeug vor, wohin es fahren soll, und es sucht sich dann seinen Weg oder bleibt auf der Straße. Das ist für Transport und Ähnliches eine wichtige Eigenschaft. Wichtiger oder die wirkliche Kunst der Autonomie liegt eigentlich aber in der Mission-Autonomie, also dass man eine Art Auftragstaktik in Gruppen oder zukünftig Schwärmen, auch da arbeiten wir ran, eine Aufgabe übermitteln kann, die dann vom Roboter intelligent übernommen wird. Das heißt, ich gebe dem Roboter nicht mehr vor, bitte fahr an diesen Punkt und danach an diesen, und wenn du fertig bist, dann kommst du über diesen Weg wieder zurück, sondern ich gebe ihm Aufträge wie: überwache die rechte Flanke oder überwache diesen Geländeabschnitt oder folge den Fahrzeugen und such eine gute Stellung für dich auf dem Weg. Also, dass man nicht mehr mit Einzelautonomien und Einzelbefehlen arbeitet, sondern dass die Roboter Aufträge ausführen können. Und das in Gruppen ist unser Entwicklungsziel der nächsten Jahre.
Wann wird der Roboter eine Entscheidung treffen? Weil das, was du gerade beschrieben hast, fahre zu dem Punkt, ne? Also fahre so einen Graphen ab oder so einen Pfad ab. Ja? Das ist ja nicht KI, das ist ja relativ einfache Technologie. Ja. Aber was du gerade sagst, überwache die rechte Flanke, ja, und interveniere, ja, also denk dir selber aus, wie du meinen Trupp schützt beispielsweise. Wie weit sind wir davon? Also du merkst, wir gehen schon in diese ethische Fragestellung, ab wann das System ohne menschlichen Einfluss, ohne dass es den menschlichen Finger auf dem roten Knopf gibt, selbstständig Entscheidungen trifft, um etwas zu schützen oder aktiv anzugreifen, weil das in dem Fall vielleicht der entsprechende Schutz wäre.
Wir sind an einem Punkt, wo Roboter Dinge selber lernen können. Ein gutes Beispiel ist da vielleicht die Befahrbarkeits- und Überfahrbarkeitsanalyse. Das heißt, unsere Roboter haben die Fähigkeit, Hindernisse zu erkennen, zu klassifizieren und dann in Bruchteilen von Sekunden zu entscheiden, ob das ein Hindernis ist, was sie überfahren können oder was sie umfahren sollten. Das sind auch schon Entscheidungen. Das sind 1000 kleine Entscheidungen, die so ein Roboter trifft, ob er dann auch einen Baum rechts umfährt oder links umfährt, ob er über einen Hügel fährt, dass man ihn sehen kann, oder ob er sich taktisch annähert, um einen Hügel zu überwinden. Das sind alles Dinge, die können die Roboter schon. Eine Entscheidungsgewalt auf einer taktischen Ebene, also nicht auf dieser technischen Ebene, ich muss eine Fahrt machen und ich will ankommen, sondern auf einer taktischen Ebene, ich interveniere jetzt irgendwo, da sind wir nicht. Beziehungsweise je nachdem, was auf so einem Roboter drauf ist, wollen wir da auch gar nicht hin. Weil eine Sache fehlt bei so einem System, und zwar gerade im Militärischen ändern sich die Lagen ziemlich schnell. Und die Bundeswehr hat dafür den Führungsprozess, und der ist kreisartig, weil der bedeutet, dass man immer wieder überdenkt, ob die Lage sich so weit geändert hat, dass meine übergeordnete Führung mir vielleicht diesen Befehl so nicht gegeben hätte, wenn sie gewusst hätte, dass sich die Lage dementsprechend verändert. Das heißt, der Soldat ist frei, seinen Befehl zu ändern, wenn er sieht, er macht keinen Sinn mehr oder es sind Dinge passiert, die diesen Befehl eigentlich schädlich machen würden oder die Ausführung des Befehls schädlich machen würden. Mhm. Und so viel Freiheit hat ein unbemanntes System noch nicht oder es wird ihm nicht so viel Freiheit überlassen, aus gutem Grund. Also an dem Punkt...
Aber Marc, jetzt gehen wir mal genau da rein, weil das ist ja das... Jetzt bin ich irgend so ein Diktator. Ja, ich habe Kohle. Mhm. Ich investiere mein Geld in die Bots, die wir da bei YouTube sehen. Ob es die jetzt gibt oder nicht, völlig wurscht. Ja? Wieder ein Videobeispiel. So ein mannshoher Roboter auf zwei Beinen. Ja, sieht man ja bei Tesla jetzt gerade auch immer so schön, wie die Jungs da, oder Boston Dynamic, auch ein schönes Beispiel. Was die alle schon können mit Tanzen und so weiter. Ja, dem drücke ich eine Waffe in die Hand und provoziere den in dem Video. Ja, provoziert er den, um zu zeigen, dass das System nicht angreifen wird. Und die Waffe ist geladen, die ist scharf. Ja. Mhm. Was ist, wenn die anderen, ja, also mal unsere Ethik und moralischen Vorstellungen, alles völlig klar, aber was ist mit der Idee, dass die anderen ja sagen könnten, uns ist das völlig egal, was da reguliert ist in der EU oder sonst wo, ja? Wir bauen das, weil wir das können. Wir greifen an, weil wir das können. Wir hacken das System, weil wir das einfach drauf haben, ja? Und weil wir jetzt hier angreifen wollen und weil wir eine Armee haben wollen mit Robotern, die eine Waffe in der Hand haben. Und à la Terminator einfach keine unserer Soldaten gegrillt werden, sondern halt einfach Roboter. So, was machen wir dann?
Dann sind wir bei dem Punkt Technologieüberlegenheit, Technologiesouveränität. Mhm. Dann müssen wir die Fähigkeit haben, gegen solche Systeme kämpfen zu können. Mhm. Und wenn du jetzt mich fragst, ob ich Lust hätte, eine Kompanie oder einen Zug gegen solche Systeme anzuführen oder dass ich möchte, dass meine Kinder irgendwann gegen chinesische oder russische Roboter kämpfen, dann ist die Antwort ganz klar nein. Und darum ist es wichtig, dass wir Ähnliches, aber unter unseren ethischen Regularien geschützten vorhalten können, um uns zu verteidigen.
Und ist das möglich?
Das kommt darauf an, wen du fragst. Ob das rein technologisch ist es möglich, ob es einen militärischen Mehrwert hat, ob ich solche Systeme in eine militärische Operationsführung einer NATO-Armee ethisch richtig und militärisch wertvoll einbringen kann. Da sehe ich bisher noch einen Punkt, wo uns noch was fehlt. Da fehlt uns auf der Technologieseite und auf der, ich nenne es jetzt mal SOP-Seite, also auf der operationsführenden Seite des Militärs, da fehlt uns noch eine Evolutionsstufe, die aber vielleicht in wenigen Jahren schon errungen sein kann.
Ich glaube auch, das wird so schnell gehen, dass ich mir das natürlich unbedingt vorstellen kann. Vor allen Dingen, was wir ja gut können, ja, das beweist du ja auch mit deinem Unternehmen, ist ja, dass wir das denken können, dass wir das entwickeln können, dass wir Ingenieursleistung erbringen können, ja, dass wir Forscher und Forschungszentren haben, die hier einfach wirklich schnell sind und dann einen Beitrag leisten können. Also von dem her, daran glaube ich, ich finde es nochmal, um das zu unterstreichen, bedauerlich, dass wir genau darüber nachdenken müssen. Ja, also ich würde viel lieber darüber nachdenken, wie wir dieses ganze Wissen und dieses ganze Geld investieren können in ein Raumschiff und damit irgendwie was erforschen, was wir noch nicht kennen. Aber dass wir uns hier auf diesem Planeten die Länder verteidigen müssen und dass es zu so einem Ausmaß jetzt einfach auch so parallel so viele Unruhen und Kriege auf der Welt gibt, das ist bedauerlich. Aber deswegen eben auch die Frage, das eine ist das, was wir machen können und mit den Werten und mit den ethischen Vorstellungen, die wir haben, und auf der anderen Seite eben die Möglichkeiten stehen ja allen zur Verfügung. Das ist ja das große Thema. Ja. Und ist für dich das der Vergleich mit dem Thema KI und Atombombe, du weißt, worauf ich hinaus will, ist der für dich genauso, also dass die KI im Grunde so gefährlich sein kann, je nachdem, was ich damit mache, aber wie das Thema Atombombe damals?
Es ist ein schwieriger Vergleich, weil es grundsätzlich verschiedene Kategorien der Wirkweisen sind. Mhm. Aber es ist eine militärische Fähigkeit oder eine Fähigkeit, die militärisch genutzt werden kann. Und diese Fähigkeit zu haben oder nicht zu haben, kann eine Vormachtstellung in der Welt geben oder verwehren. Und darum ist dieser Vergleich gar nicht so schlecht, auch wenn er erschreckend merkwürdig aussieht auf den ersten Blick.
Ja, ja, klar. Ich erzähle immer in dem Podcast, dass das Militär in den technischen Entwicklungen viel weiter ist als das, was wir in der Wirtschaft wahrnehmen. Ja, also wenn wir in der Wirtschaft über KI sprechen, dann bist du wahrscheinlich an einem Punkt, wo du sagst, ja, da waren wir vor 4, 5 Jahren. Ja, die ganzen Silicon Valley zum Beispiel ist ja maßgeblich durchs Militär gewachsen. Ja, also die ganzen Innovationssprünge kamen ja aus dem Militär. Wie kann ich mir vorstellen, wo sind wir von der technologischen Entwicklung heute?
Also viele technologische Durchbrüche kommen aus dem Militär. Mhm. Das war vor allem so. Das hat sich aber, ich sag jetzt mal, zwischen 1995 und bis vor einigen Jahren stark geändert, dass die Wirtschaft oder die zivile Technologie besser, billiger, anwenderfreundlicher war und vor allem digitalisierter war als militärische. Das hat beim Militär zu einem Innovationsdruck geführt, der uns, da sage ich jetzt mal uns, als Soldat und als Leiter und Gründer von einem Defense-Startup, was uns unheimlich vorangebracht hat. 2010, 11, 12, das war so ein Moment, da habe ich auch gesagt, hey, im Mediamarkt kann man sich teilweise besser ausrüsten als in der Waffenkammer der Bundeswehr. Weil wenn man sich die Drohnen im Mediamarkt angeguckt hat, auch vor ein paar Jahren noch, und die vergleicht mit denen, die die Bundeswehr für viel Geld hat oder beschafft hat, dann sind die aus dem Mediamarkt besser. Das ist aber eine Sache, die angegangen wurde, die wirklich sehr stark angegangen wurde. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und gerade bei unbemannten Systemen und dem Einsatz oder der Entwicklung von künstlicher Intelligenz, gerade da hat das Militär jetzt einen Punkt erreicht, wo man sagt, sowas gibt es zivil noch nicht.
Ja, das ist schon mal beruhigend, dass meine DJI-Drohne nicht besser ist als das, was ihr da so habt. Ja, aber es ist schon erstaunlich. Also ich weiß noch, ganz früher hatte ich mal so einen ferngesteuerten Hubschrauber. Ja, das war ziemlich anstrengend, das Ding zu fliegen. Also man musste echt trainieren. Und mit so einer, ich will jetzt keine Werbung machen, aber DJI ist, glaube ich, der marktführend im Zivilen der Verwendung von Drohnen, ist das ja kinderleicht. Das kann ja jeder, ja. Das Ding stößt nirgendwo ab, das kann ich abstürzen, das kommt zurück, wenn es irgendwie die Verbindung verliert. Und das, was das Ding, ich glaube, bis zu 10 Kilometer oder weiter sogar, fliegt das Teil, kriegst sogar noch eine Brille mit und hast dann noch das Pilotenfeeling. Unfassbar. Also da kriegt man einfach mal eine Vorstellung, was die Technologie zumindest im zivilen Bereich kann. Jetzt sagst du, da kannst du noch ein paar Schaufeln drauflegen, dann hast du auch noch im Militärischen natürlich noch mal viel mehr. Ja. Und es war ja schon immer so, dass die meisten Kriege oder Konflikte aus der Luft gewonnen wurden. Ja? Also wenn du eine Luftwaffe hattest, die war recht effizient. Ja? Und jetzt kannst du halt mit wenigen Mitteln deine Luftstreitkräfte in Form von Drohnen und Drohnenschwärmen natürlich nochmal potenzieren um einiges, ohne das große Invest in die Eurofighter und Co. Ne?
Absolut, ja. Ja. Und also du sagst es gerade, man kann Kriege aus der Luft entscheiden, aber nicht gewinnen. Das ist so ein Grundsatz. Ja. Das heißt, es braucht immer Boots on the ground. Warum für uns auch klar war, das Erste, was wir an unbemannten Systemen bauen wollen, ist irgendwas am Boden. Weil da auch die Technologie erst seit neuestem an dem Punkt ist und auch durch uns vorangebracht wird, dass man sagen kann, sowas wie Autonomie am Boden ist überhaupt möglich, weil die ist um einiges schwieriger herzustellen. Auch die Funkstrecken sind einiges schwieriger darzustellen am Boden als in der Luft. Da geht einiges einfacher. Das in die Luft kommen ist da und dort bleiben ist da eher die Herausforderung.
Ja. Wie geht's mit euch jetzt weiter? Was sind so die Pläne der nächsten Jahre? Was steht vielleicht auf der Roadmap oder in der Pipeline?
Also wir haben für uns in unseren ersten Jahren jetzt wichtige Meilensteine erreicht. Wir haben ein Framework, was uns erlaubt, Systeme schnell, kostengünstig zu produzieren. Wir haben den Sprung vom Prototyp zum Produkt, was gerade in Zertifizierung ist, geschafft. Und wir sind jetzt in 6 europäischen Armeen vertreten mit unseren Systemen. Die Systeme werden dadurch natürlich auch jeden Tag intelligenter und besser, weil sie in Anwendungen mit Streitkräften sind und dort auch in den Szenarien eingesetzt werden, in denen sie bestehen müssen. Das hilft uns, Daten zu sammeln. Das hilft uns, die Systeme dahin zu bringen, dass sie noch besser werden, noch zuverlässiger. Und für uns bedeutet es jetzt gerade, dass wir unsere Produktionsfähigkeit aufs nächste Level bringen müssen, dass wir wachsen, dass wir die Chancen, die wir geschaffen haben im Markt, vor allem im Defense-Markt, nutzen und ausnutzen können, dass wir unsere Position im Markt so halten können, dass europäische Streitkräfte bei unbemannten Systemen vor allem an Land, an uns denken. Mhm. Und wenn wir sind jetzt gerade in so einer Test-Trial-Phase in den Streitkräften. Ab 2025 und dann insbesondere 26, 27 werden unbemannte Systeme, auch Bodensysteme, ein fester Bestandteil in der Breite dieser Streitkräfte. Und für uns ist es wichtig, bis dahin die besten Systeme zum besten Preis zu haben und die Fähigkeit, die in der Masse zu liefern, weil wir ganz sicher sind, unbemannte Systeme, und so sind unsere auch konzipiert, werden Single-to-Multi-Use-Systeme sein. Also es bedeutet, das ist toll, wenn die zurückkommen, ist es gut. Die halten auch ihre 10 Jahre aus. Das ist kein Einwegartikel. Aber der Einsatzwert ist mit den Kosten verbunden so hoch, also der Einsatzwert so hoch, die Kosten so gering in manchen Situationen, dass es okay ist, das als Single-Use, also als Einwegsystem zu verwenden. Und das bedeutet, dass die Hersteller solcher Systeme eine Massenproduktionsfähigkeit benötigen. Und das ist, was wir in den nächsten Jahren aufbauen. Wir wollen im Produktbereich, vor allem in der Software, unseren USP noch vergrößern. Wir wollen Schwarmfähigkeit, Autonomie, Mensch-Maschine und Maschine-Maschine-Teaming verbessern, um in autonomen Fähigkeiten auch der Hersteller zu sein, der Streitkräfte befähigt, sich zu multiplizieren durch Maschinen.
Okay. Nur noch ganz kurz, ich weiß, wir sind drüber und eine halbe Stunde habe ich gesagt, peilen wir an. Ich wusste, dass das nie funktioniert. Nur noch 3 Fragen, geht ganz schnell. Frage Nummer 1, kurze Antwort. Ihr seid ein Startup, aber eigentlich völlig unabhängig, hat mit der Bundeswehr in Sachen Beteiligung wahrscheinlich nichts zu tun, aber liefert Systeme an die Bundeswehr, kann aber auch in die Wirtschaft liefern, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, richtig. Also die ARX ist ein eigenständiges Unternehmen. Mhm. Wir sind entstanden aus der Bundeswehr, weil die Gründer Bundeswehrsoldaten waren, aktive und ehemalige. Mhm. Und das Forschungsprojekt, aus dem die ARX entstanden ist, ist auch ein Forschungsprojekt gewesen, was ich in meiner Studienzeit an der Uni BW in Military IoT und Robotics gegründet habe. Darum sind wir sehr eng verbunden, sind jetzt auch in verschiedenen Studien mit der Bundeswehr unterwegs, haben in der Bundeswehr unseren ersten Kunden, aber die Bundeswehr hat bisher keine Beteiligung an der ARX Landsysteme.
Kann ich mich als ziviles Unternehmen beteiligen oder bei euch konkret anfragen?
Wir sind Venture Capital finanziert, also private Großinvestoren oder Venture Capital Gesellschaften haben mit uns die erste Finanzierungsrunde gemacht. Es wird auch eine zweite
geben. Wie groß war die?
Die Finanzierungsrunde, also eingesammelt haben wir bis jetzt 1,5 Millionen in der ersten Finanzierungsrunde. Mit vorher gab es eine kleine Wandelanleihenrunde, dann die Finanzierungsrunde. Und mit diesen 1,5 Millionen sind wir sehr weit gekommen. Also wir haben mit wenig Geld und gerade in Defense und Robotics ist 1,5 Millionen
nicht viel.
Schnips weg, ja. Dadurch, dass wir aber schon länger unterwegs waren, also 2-3 Jahre gebootstrapped unterwegs waren, also selbst getragen unterwegs waren, wussten wir ganz genau, was wir mit dem Geld machen wollen und konnten dann auch in sehr kurzer Zeit mit wenig Geld den gewünschten Effekt vor allem auf Produktseite erzeugen. Und das hat uns dann jetzt an den Punkt geführt, wenn man sagt, okay, ist der Wahnsinn, was man mit 1,5 Millionen geschafft hat, zudem die ja nicht leer sind. Wir haben noch eine gute Runway. Aber es ist für uns wichtig, ja, wir können uns selber tragen. Wir haben sogar jetzt das letzte Quartal Cash-positiv beendet. Das ist für ein junges Startup nicht der Fall, also nicht oft der Fall. Aber für uns ist klar, dass wir jetzt nicht klein bleiben wollen und uns tragen, sondern dass wir wachsen wollen und eben in Produkt und auch als Firma und in der Marktposition einen Punkt erreichen wollen, an dem wir Europas unbemannte Systeme Hersteller werden.
Ja, super. Letzte Frage und damit das Schlusswort für diese Podcast-Folge, dann lasse ich dich schnell in dein Meeting. Wenn du eine Sache auf dieser Welt verändern dürftest, also du hättest die Allmacht über alles, was wäre das?
Das ist eine gute Frage. Ich würde, und das ist wahrscheinlich merkwürdig als Soldat und Gründer von einem Defense-Startup, ich würde das Leid durch Kriege stoppen wollen. Das wäre eine Sache, die glaube ich, der Menschheit sehr viel bringen würde, wenn es sowas nicht mehr gäbe.
Ja, aber das ist die beste Mission, die man als Defense-Startup haben kann. Danke für das Gespräch, Marc, und ich freue mich vielleicht auf eine Fortsetzung, wo wir das Ganze noch ein bisschen vertiefen können.
Sehr gern. Danke, Norman.
Danke dir. Bis bald. Ciao.
Ciao.